Indien, die größte Demokratie der Welt, wählt ein neues Parlament. Hier hören Sie eine Wahlkampfveranstaltung von Premierminister Narendra Modi. Die Wahl dauert fast 1,5 Monate lang. Kein Wunder, in Indien leben immerhin 1,4 Milliarden Menschen. Unter Modi ist Indien nicht nur zur neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Supermacht geworden, sondern hat sich auch zu einem autoritären, religiösen Hindu-Staat entwickelt. Wird Modis BJP-Partei auch diese Wahl gewinnen und ihm somit eine dritte Amtszeit sichern? Was vom Wirtschaftswachstum Indiens kommt bei der Bevölkerung an? Und welche Allianzen verfolgt Indien eigentlich im internationalen Machtgefüge?
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Christine Meierhofer und in der heutigen Folge des Pressepodcasts spreche ich mit Nathalie Mayroth, die für die Presse aus Indien berichtet. Ich habe sie in Mumbai erreicht. Bevor wir losstarten, hören Sie noch meine Kollegin Anna Wallner mit einer ganz besonderen Ankündigung.
Die Presse ist im vergangenen Jahr tatsächlich 175 Jahre alt geworden. Ja, und im Layout einer Tageszeitung sammelt sich über die Jahre und Jahrzehnte so manches an, was die klare Sicht verstellt. Deshalb räumen wir diesen Frühling auf und erscheinen in einem neuen Kleid. Und zwar in Print unter der Woche und in der Presse am Sonntag, im Web und in unserer App. Und in unserer App sehen Sie schon ab heute Veränderungen. Auch im Podcast wird einiges neu. Schon in 3 Tagen geht es los. Wir raten Ihnen, bleiben Sie dran, weil hier erfahren Sie mehr davon.
Das erste Wahlwochenende ist schon angelaufen. Wie ist das Wochenende abgelaufen und wieso dauert diese Wahl eigentlich so lange und läuft so kompliziert ab?
Also wenn man sich jetzt eben Indien anschaut, wir wissen, es ist das Land mit der größten Bevölkerung, 1,4 Milliarden Menschen, dann kommt einfach dazu, dass Indien geografisch so unterschiedlich ist und ein ganz wichtiger Faktor ist, man braucht ja auch genügend Wahlhelferinnen und Helfer, Sicherheitspersonal und Gebäude. Das heißt, die Wahlen finden meistens da statt, wo schon Schulferien sind. Und nachdem Indien so groß ist, sind es eben 7 Phasen und in der ersten Phase ging es schon um über 100 Parlamentssitze. Und wenn wir uns das da anschauen, da war jetzt die Wahlbeteiligung ein bisschen niedriger als sonst. Vielleicht liegt es an der Hitze. Wir haben Warnungen vor Hitzewellen in Indien. Vielleicht wird es auch in Europa wieder ein heißer Sommer, da müssen wir noch schauen. Weitgehend blieb es ruhig, bis auf ein paar Regionen wie zum Beispiel Manipur. Das ist im Nordosten Indiens. Da gab es die letzten Monate schon Probleme, bürgerkriegsähnliche Zustände und da wird es wahrscheinlich zu Wahlwiederholungen kommen, aber im Groben und Ganzen lief die Wahl bisher ganz gut an.
Narendra Modi ist seit 2014 amtierender Premierminister Indiens, hat schon 2 Amtszeiten hinter sich. Was hat denn seine politische Arbeit bisher gekennzeichnet und wie ist sie angekommen in Indien? Also was ist die politische Ausgangslage zu Beginn dieser Wahl?
Also wir haben mit Narendra Modi einen Premierminister, der große Zeichen setzen möchte. Und das fällt auf in seiner Rhetorik, das fällt aber auch auf in den Projekten, die er hat. Also es müssen immer sehr große Projekte sein, die sehr viele Menschen einbinden und die versuchen eben einen Fußabdruck zu hinterlassen. Denn Modi möchte gerne Geschichte schreiben. Ich meine, das macht er sowieso mit einer 2. Amtszeit und vielleicht auch mit einer 3. Amtszeit. Aber es geht der BJP, seiner Partei, darum, Zeichen zu setzen, die größer sind als die der Kongresspartei, die Indien sehr viel länger als die BJP bisher regiert hat. Und das fällt eben auf. Also es gab ein großes Programm, um Indien überall Toiletten zu bauen. Das war ganz am Anfang von Modis Amtszeit. Dann gab es ein riesiges Programm, um Flüsse wie den Ganges sauber zu machen. Und das sind eben diese Riesenprojekte. Und was bei Modi auch dazu gehört, ist Infrastruktur. Also in fast jeder Stadt, in der ich zuletzt war, es hat sich angefühlt, es ist eine riesengroße Baustelle. Es werden einfach sehr viele Straßen gebaut. Also es ist die Ausgangslage, dass Modi für Modernisierung dastehen möchte. Auf der anderen Seite merkt man auch einfach, es ist ein kalter Wind, der weht. Also viele Institutionen werden eingeschränkt, öffentliche Meinungen werden ein bisschen weniger und das ist so diese Lage, die wir uns gerade befinden.
Du hast schon die oppositionelle Kongresspartei erwähnt. Wie startet sie in diese Wahl?
Also zu Beginn der Wahl war man ein bisschen skeptisch, wie gut die Kongresspartei abschneiden wird. Es ist so, dass viele Wählerinnen, kann man fast sagen, Vertrauen in die Kongresspartei verloren hat. Sie war, wie gesagt, sehr lange an der Macht. Es ist eine Familie, die Nehru-Gandhi-Familie, die Indien einfach sehr lange geprägt hat. Und dann war der Wunsch da, man möchte eine politische Veränderung. Und so ist Modi an die Macht gekommen in 2014. Rahul Gandhi galt als Sohn, also als jemand, der in einer guten Position ist wegen seiner Familie. Und da war eben Modi der Außenseiter, der Gegenkonkurrent. Rahul Gandhi hat jetzt versucht, in den letzten Jahren sein Image zu verbessern und hat zu einem Marsch zur Einheit Indiens aufgerufen. Der kam in Teilen ganz gut an, aber das kommt ganz drauf an, wo man sich Indien anschaut. Ich war jetzt gerade erst im Norden Indiens in Uttarakhand. Da ist Rahul Gandhi weniger populär als jetzt zum Beispiel in Kerala. Und fast mit jedem, durch dort gesprochen habe, fand Rahul Gandhi doch interessant, bemerkenswert. Und Rahul Gandhi kandidiert auch in diesem Jahr wieder vom Südindien, weil auch einfach diese Basis in Nordindien anscheinend geschrumpft ist. Aber wir müssen jetzt schauen, wie es sich entwickelt und ob die Kongresspartei wieder Land wettmachen konnte.
Das heißt, du hast auf deinen Recherchereisen im Wahlkampf auch sehr unterschiedliche Stimmungen wahrgenommen.
Auf jeden Fall. Also Indien ist ja auch ein sehr unterschiedliches Land und es gibt auch in Indien ein Nord-Süd-Gefälle. Der Süden Indiens ist weniger bevölkert, hat aber eine höhere Alphabetisierungsrate und es wird auch da mehr Steuergeld abgeschöpft, der den Norden so kofinanziert. Und natürlich sind die Kulturen ein bisschen anders, was man isst, wie man spricht. Und der Norden Indiens ist sehr viel stärker Hindi geprägt. Also Hindi ist die Sprache, die Narendra Modi versucht zu promoten, obwohl das auch gar nicht seine Muttersprache ist. Seine Muttersprache ist Gujarati, die dem Hindi aber ähnlich ist. Und da merkt man eine ganz andere Stimmung. Also jetzt in Uttarakhand, der Wahlkampf ging fast nur um Modi. Da ging es weniger um die Kandidaten der BJP, sondern da ging es ganz stark dafür, er gehört zur Familie von Modi. Wählt für ihn, wählt für Modi. Und in Südindien fand ich, dass der Wahlkampf sehr viel mehr auf die Personen zugeschustert war.
Nathalie, vielleicht kannst du uns einen Eindruck geben, wie geht's der Bevölkerung Indiens und was ist ihr wichtig jetzt, auch in Bezug auf diese Wahl?
Also wenn wir nach Indien schauen, in fast jedem Bundesstaat ist ein großes Problem die Inflation und dann kommt die Arbeitslosigkeit dazu, vor allem auch die Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt einfach, dass die Perspektiven zum Teil etwas fehlen. Das sehen wir daran, dass verschiedene Rekrutierungsmechanismen von der Regierung verändert worden sind. Da gab es sehr viel Unruhe. Es ging einmal ums Militär. Und dann ist es so, dass immer wieder Aufgaben geleakt worden sind, wie man sich für staatliche Stellen bewerben kann. Und das sind sogar Wahlkampfthemen. Das heißt, im Prinzip geht es einigen Teilen der indischen Gesellschaft gut. Es gab einen wirtschaftlichen Aufschwung, aber die Regierung bezuschusst 800 Millionen Menschen mit Reis oder Getreide. Und das ist schon ein Indikator dafür, dass der Wohlstand oder beziehungsweise dieser Wirtschaftswachstum, den wir jetzt gerade in Indien sehen, einfach noch nicht alle erreicht. Und großes Thema ist einfach Inflation, wie wahrscheinlich auch bei uns in Europa.
Du hast es vorhin schon erwähnt, kritische Stimmen werden etwas leiser. Beobachter sprechen auch davon, dass sich Indien hin zu einem autoritären, religiösen Hindu-Staat entwickelt. Teilst du diese Einschätzung und was ist dann nach der Wahl zu erwarten?
Also per Verfassung ist Indien ja eine sozialistische Republik und man sieht ja, es gibt Einschränkungen, es liegt zum Teil auch daran, dass es mehr Selbstzensur geht, man überlegt sich genauer, was man sagt. Auf der anderen Seite ist dieser Wahlkampf hitzig. Er ist nicht nur hitzig von der Seite des Premierministers, sondern eben auch von der Opposition, die sich wehrt, die sich auch gegen Aussagen von Narendra Modi wehrt, der sich jetzt zuletzt negativ über Minderheiten geäußert hatte. Also da hat man das Gefühl, die Meinungsfreiheit ist da, aber man merkt auch einfach, es gibt sehr viele Steuerrazzien gegen Oppositionelle, die den Anschein haben, dass sie politisch motiviert sind. Und Was man sich an denen auch ansehen muss, wie werden Medien finanziert? Und sehr viele Zeitungen leben von den Anzeigen der Regierung. Große Fernsehsender gehören zu multinationalen Konzernen und die bestimmen natürlich dann auch eine gewisse Agenda. Und das schlägt sich dann auch in Indien nieder. Inwieweit sich Indien da verändern wird, es gibt eine Debatte darüber, versucht die Regierung, wenn sie ein drittes Mandat hat, die Verfassung zu ändern. Es gibt die Sorge dafür. Die Regierung hat bisher gesagt, das würde sie nicht machen, aber wir müssen abwarten, wie viele Stimmen sie bekommt und wie es dann weitergeht.
Indien hat in den letzten Jahren einen enormen wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt und ist aktuell einer der größten Emittenten von CO2 weltweit. Und um diesen wachsenden Energiebedarf auch zu stillen, werden zum Beispiel auch noch laufend neue Kohlekraftwerke gebaut. Gleichzeitig, du hast es auch schon angesprochen, sind die Auswirkungen des Klimawandels gerade auch in Indien zu spüren, Hitzewellen etc. Spielt denn der Klimawandel bei dieser Wahl eine Rolle? Und wie sieht auch Indien seine eigene Rolle in der weltweiten Klimapolitik?
Also ich würde sagen, es spielt in dem Sinne eine Rolle, dass man genügend Wasser an den Wahlstationen braucht, dass man Orte braucht, die schattig sind. Und eventuell auch Salz-Zuckerlösung, also was zu trinken und ein bisschen was zu essen bereitstellen muss. Aber ich glaube, das ist global so, dass Klimathemen wenig Wahlkampfthemen sind. Zumindest nicht im Großen. Also es gibt jetzt auch in Indien keine Ökopartei, wie es jetzt vielleicht auch in Europa gibt. Das sehen wir nicht in dem Parteienspektrum, das es gibt. Das heißt, bei regionalen Themen, die man leicht verstehen kann, ist die Bevölkerung leicht zu mobilisieren, wenn es zum Beispiel darum geht, dass nicht massenhaft Bäume abgeholzt werden sollen, wenn es darum geht, dass die Luft verschmutzt ist. Aber das ist etwas, was sich sehr schwer in Wählerstimmen umsetzen lässt. Es gibt von der indischen Regierung eine sehr starke Position beim Thema Klimaemissionen. Und da heißt es, wir sind historisch gesehen nicht der große Emittent. Das heißt, die entwickelten Länder, wie auch Österreich und Deutschland, oder die USA sollen ärmeren Länder dabei helfen, klimafreundlicher zu werden, beziehungsweise in einen Fonds einzuzahlen, für Klimaschäden vorzubeugen. Und das ist auch einfach Indiens Standpunkt. Und dann muss man sich in Indien auch noch vor Augen halten, nicht jedes Dorf hat Strom. Es gibt selbst, wenn man die Region Mumbai verlässt, so 200-300 Kilometer entfernt, gibt es einmal in der Woche Load Shedding, heißt es. Das heißt, es gibt dann keinen Strom, weil der Strom verteilt wird. Wenn man in der Großstadt Delhi ist, rattern ganz oft zwischendurch die Generatoren. Das heißt, es gibt dann einfach keinen Strom, weil die Nachfrage zu hoch ist. Und ich glaube, solange Indien einfach noch nicht diese Nachfrage gestillt hat, und die Nachfrage wächst ja auch, weil die Bevölkerung noch wächst und der Wohlstand wächst, wird sich da nicht ganz so viel in Indien tun. Aber, das ist noch ganz wichtig, Indien ist auch sehr weit bei erneuerbaren Energien. Also es gibt Windkraft, es gibt Solar, und auch das ganze Thema um grünen Wasserstoff ist in Indien so ein Hype-Thema. Also wie weit sich das umsetzen lässt, müssen wir sehen. Aber es gibt auf jeden Fall sehr großes Interesse, das groß auszubauen.
Indiens neue Rolle als geopolitische und wirtschaftliche Supermacht ist im internationalen Gefüge nicht unbeachtet geblieben. Welches Selbstverständnis hat denn Indien auf dem internationalen Parkett und welche Allianzen verfolgt es geopolitisch?
Also Indien ist gerade in einer komfortablen Situation. Sehr viele Länder möchten Indien als Partner haben. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum Teil liegt das auch einfach an den Arbeitskräften, die es gibt. Es sind verschiedene Abkommen geschlossen worden. Krankenpflegerinnen zum Beispiel und auch medizinisches Personal ist sehr begehrt im Westen. Sei es jetzt Europa, Großbritannien, Kanada, die USA. Auf der anderen Seite ist Indien auch einfach ein sehr großer Absatzmarkt und ist in gewisser Weise ein freier Markt. Also die indische Wirtschaft ist protektionistisch, aber es ist nicht so wie in China, dass zum Beispiel ganz viele Internetanbieter und Firmen gesperrt sind. Das sehen wir nicht. Und das macht einfach Indien interessant. Indien hat sich schon immer als blockfreier Staat verstanden. Man hat gesagt, man nimmt sich keine Position an, aber Indien wurde ganz lange eher so diesem Ostblock zugeteilt. Russland zum Beispiel als engen verbundeten alten Freund, und das ist bis heute. Mittlerweile ist aber auch die USA ein guter Freund. Und was eben jetzt Indien geschafft hat, ist durch die globalen Krisen, die wir haben, und einfach das Interesse an Indien als Gegenspieler zu China. Wir sehen, Neu-Delhi ist Teil des Sicherheitsbündnisses Quad mit den USA, und auf der anderen Seite ist Neu-Delhi in einem Bündnis mit Peking und Moskau und das nennt sich BRICS. Das heißt, es gehen quasi als Gewinner hervor. Modi verkauft das gerne als Sieg, als seinen Sieg, dass Indien jetzt gerade so erfolgreich dasteht. Aber es liegt auch ganz viel einfach an der Geopolitik, den Krieg in der Ukraine und auch einfach die zunehmenden Spannungen, die sehr viele westliche Länder mit China haben.
Wenn man so internationale Treffen beobachtet, etwa rund um den G20-Vorsitz im Jahr 2023 oder auch der Besuch im Weißen Haus, hat man eben auch den Eindruck, auf internationaler Ebene bemüht man sich sehr um Indien. Steckt da auch diese spezielle Rolle dahinter?
Also natürlich, es gibt großes Interesse. Also die zwei Punkte sind halt einfach, es sind Arbeitskräfte, junge Arbeitskräfte. Indien ist ein junges Land, das Durchschnittsalter liegt bei 28 Jahren. Dagegen ist Europa und die USA ziemlich alt. Und es ist auch, wie gesagt, einfach dieser Absatzmarkt. Und man versucht halt auch Indien ein bisschen im Gegensatz zu China zu stärken. Es ist aber jetzt nicht richtig zu sagen, dass Indien nie beachtet worden ist. Also auch indische Premierminister vor Modi waren in den USA zu Gast und waren dort angesehen. Und das ist es einfach eine Sache, dass uns das einfach mehr auffällt. Also Indien war noch nie, glaube ich, außer in Großbritannien in so einem europäischen Fokus zu präsent. Aber es wird halt jetzt auch einfach für uns interessanter, nachdem wir eben auch viel mehr junge Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte brauchen.
Bis 1. Juni wird in Indien noch gewählt. Wird es da jetzt parallel zur Wahl noch weiter Wahlkampf geben? Wie werden die kommenden Wochen ablaufen?
Also diese komplizierte Wahl läuft eben in 7 Wochen ab und je nachdem, wo gewählt wird, darf natürlich auch für den Wahlkampf geworben werden. Zum Teil stehen ja noch nicht alle Kandidatinnen fest. Also ich wollte gerade nachschauen, wie viel Prozent Frauen sind denn aufgestellt, aber es stehen noch gar nicht alle Kandidatinnen fest. Das heißt, überall da, wo noch gewählt wird, ist Wahlkampf, zum Teil mehr, zum Teil weniger, Poster, dann gibt es Autos, die mit Ansagen durchlaufen von Tür-zu-Tür-Kampagnen, je nachdem, wie viele Anhängerinnen sie mobilisieren können und wie viel Geld auch. So ein Wahlkampf kostet einfach ziemlich viel Geld. Aber 2 Tage, bevor es an die Wahlurne geht, darf eigentlich nicht mehr geworben werden. Das heißt, es geht jetzt noch ziemlich lange so weiter, aber es ist eben einfach sehr gut verteilt, damit man das logistisch umsetzen kann, auch mit dem Sicherheitspersonal. Und dann geht es auch sehr schnell. Also am 4. Juni ist die Auszählung und es wird mit Wahlmaschinen gewählt. Das heißt, es kann sogar sein, dass am 4. schon das Ergebnis feststeht.
Natalie, vielen herzlichen Dank für deine Expertise.
Gerne.
Das war's für heute. Berichte rund um die Wahl in Indien finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.